Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die Brücke von Kertsch. Heute im Zentrum des internationalen Interesses. Ein Artikel von Christian Müller. Eine redaktionelle Vorbemerkung. Dieser Text erschien am 9. Oktober 2022 bei Global Bridge. Die Nachdenkseiten übernehmen ihn, verbunden mit einem großen Dank an Christian Müller. Wer die Brücke von Kertsch, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, selber schon befahren hat, den hat die Sabotage der Brücke doppelt betroffen gemacht. Brücken sind Brücken, sie verbinden Menschen. Der folgende Artikel über die Brücke von Kertsch wurde im Frühling 2019 geschrieben. Er ist heute, am Tag nach der Sabotage, aktueller denn je. Nur wenigen ist in Westeuropa der Name Kertsch ein Begriff. Kertsch ist mit knapp 150.000 Einwohnern weniger groß als Sewastopol, hatte, im Gegensatz zu Sewastopol, nie einen politisch-staatsrechtlichen Sonderstatus und liegt am anderen Ende der Krim, am östlichsten Punkt und ist gewissermaßen eine Stadt auf einer Halbinsel der Halbinsel. Aber Kertsch ist für den politisch und geschichtlich Interessierten eine hochinteressante Stadt. Aus drei Gründen. Die Stadt hatte beim Einmarsch der deutschen Truppen zur Eroberung Russlands eine Schlüsselstellung inne und war deshalb mehr als nur hart umkämpft. Hier wurden die Brutalität der deutschen Wehrmacht und die Bereitschaft der Sowjetsoldaten und der russischen Zivilbevölkerung zur Verteidigung bis zum Letzten besonders gut sichtbar. Als Reaktion auf das Referendum im März 2014, als die Bevölkerung der Krim entschied, wieder zu Russland gehören zu wollen, schloss die Ukraine den Kanal, der Wasser vom Fluss Dnieper in die Krim brachte. Eine Wasserzufuhr schließen aber heißt, die Bevölkerung langfristig dem Hunger auszusetzen oder ganz aus dem Land zu vertreiben. Die Reaktion Russlands auf solche Aktionen der Ukraine war, so schnell wie überhaupt möglich, vom russischen Festland eine Brücke nach Kertsch zu bauen. Sie ist mittlerweile fertiggestellt und frei für den freien Pkw- und Lkw-Verkehr offen. Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht bis zum Hungertod. Am 22. Juni 1941 hatten die Truppen von Hitler-Deutschland, für viele überraschend, die Sowjetunion überfallen. Bereits im November war die Wehrmacht auch daran, die Krim zu erobern, um auch im Süden ins Innere der Sowjetunion einmarschieren zu können. Es gab heftige Kämpfe, insbesondere auch um die Stadt Kertsch, im äußersten Osten der Krim, die schon bald eingenommen wurde. In besonderer Erinnerung ist der Umgang der deutschen Truppen mit den dortigen Juden. Am 27. November 1941 meldete der Kommandant vor Ort an die rückwärtigen Dienste, Zitat, »Die Liquidation der Juden wird wegen der gefährdeten Ernährungslage der Stadt beschleunigt durchgeführt«, Zitat Ende. Tatsächlich wurden bereits tags darauf die Juden der Stadt angewiesen, sich am folgenden Morgen auf dem sogenannten Heumarkt zu versammeln. Von dort wurden sie in ein nahegelegenes Dorf transportiert und in einem Panzergraben kurzerhand erschossen. Etwa 2.500 Juden aus Kertsch wurden so innerhalb weniger Stunden ermordet. Die sowjetischen Truppen konnten allerdings auf der Halbinsel Kertsch wieder landen. Die Wehrmacht musste sich kurz zurückziehen. Doch bereits im Mai 1942 wurde Kertsch im Rahmen des sogenannten Unternehmens Trappenjagd erneut erobert. Knapp 30.000 sowjetische Soldaten kamen ums Leben und über 150.000 gerieten in Gefangenschaft. An dieser Stelle ist eine Fotografie abgebildet, die einen unterirdischen dunklen Gang zeigt. Die alten Kalksteinbrüche Atschimuschkai bestehen aus kilometerlangen unterirdischen Gängen, oft keine 2 Meter hoch, ohne Licht, ohne Wasser. Hier hatten sich etwa 14.000 Russen in Abwehr gegen die Nazideutschen verschanzt. Diese Höhlen können unter Führung besichtigt werden, mit Taschenlampen. Eine installierte Beleuchtung würde den Eindruck völlig verfälschen. Die abgebildete Fotografie ist eine Blitzlichtaufnahme von Christian Müller. Etwa 40.000 sowjetische Soldaten und Zivilisten konnten sich in den dortigen unterirdischen Kalksteinbrüchen Atschimuschkai, den sogenannten Katakomben, verschanzen und verstecken. Da es dort weder Licht noch Wasser noch etwas zu essen gab, mussten die Verschanzten zur Versorgung der Versteckten immer wieder aus den Höhlen ausbrechen. Und oft kamen nur wenige zurück. Sie wurden von den deutschen Truppen meistens entdeckt und erschossen. Die Deutschen begannen dann, giftiges Gas in die unterirdischen Gänge einfließen zu lassen, und sie versuchten, das zur Festung gewordene Kalksteinwerk auch mit Bomben aufzubrechen. Mehr als 5,5 Monate lang harrten die sowjetischen Soldaten dort aus, ohne sich zu ergeben. Schließlich verdursteten oder verhungerten die meisten von ihnen in den dunklen Höhlen. Erst am 30. Oktober gelang es den Deutschen, die unterirdischen Gänge wirklich einzunehmen. Es waren keine 100 Überlebende mehr darin, und von diesen wurden die meisten in den Tagen darauf in Simferopol hingerichtet. Im Jahr darauf waren es keine 10 Männer mehr, von den ursprünglich etwa 14.000, die diesen Hort des Widerstandes gegen die Truppen Hitler-Deutschlands überlebten und der Nachwelt davon berichten konnten. An dieser Stelle ist eine Fotografie abgebildet, die eine improvisierte Operationsstelle in den Kalksteinhöhlen zeigt. Wenn Wasser- und Nahrungsbeschaffer verletzt in die Höhlen zurückkamen, galt es, sie zu verarzten. Oft mussten hier sogar Beine oder Arme amputiert werden, ohne Elektrizität, im besten Fall bei Kerzenlicht. Die Fotografie ist wiederum eine Blitzlichtaufnahme von Christian Müller. Ob sich dieser Widerstand gelohnt hat? In Kertsch erinnert sich auch die heutige Generation noch sehr gut an die Kämpfe mit den angreifenden Deutschen. Von den über 100.000 Einwohnern der Stadt Kertsch verloren um die 15.000 ihr Leben. Die meisten wurden deportiert oder vertrieben. Nur ganz wenige Einwohner überlebten in der Stadt selber. Es war ein horrend hoher Preis, den da die Zivilbevölkerung und die sowjetischen Soldaten zur Verteidigung ihres Vaterlandes bezahlen mussten. Aber sie verzögerten damit, den Weitermarsch der deutschen Truppen tatsächlich um fast ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr Zeitgewinn wiederum war für die Rote Armee zur Vorbereitung der Abwehr der deutschen Truppen im Inneren Russlands unendlich wichtig. Wundert es da, dass zur Erinnerung dieses Widerstandes der 14.000 sowjetischen Soldaten und Zivilisten aus der Gegend ein großes Monument errichtet wurde? Oder dass diese unterirdischen Gänge heute unter Führung zugänglich sind? Oder dass noch heute die Leute aus der Umgebung Blumen bringen? Zur Erinnerung an ihre Groß- und Urgroßväter, die sich damals zur Abwehr der deutschen Wehrmacht geopfert haben. Wir selbst waren an einem Sonntag dort und haben viele Menschen mit Blumen gesehen. Und viele kamen mit ihren Kindern. Es liegt ihnen daran, dass auch ihre Nachkommen diese fürchterliche Geschichte nicht so schnell vergessen. So versucht die Ukraine, die Krim in die Knie zu zwingen. Am 16. März 2014 beschlossen die Krimmer gegen den Willen der neuen Regierung in Kiew in einem Referendum, sich von der nie geliebten Ukraine zu verabschieden und wieder zu Russland zu gehören. Nicht zuletzt als Folge der blutigen Auseinandersetzungen auf dem Euromaidan in Kiew. Als Reaktion darauf blockierte die Ukraine schon wenige Tage nach dem Referendum die Zuleitung von elektrischem Strom auf die Krim und, fast noch entscheidender, sie stoppte einen Monat später die Wasserzufuhr aus dem Fluss Dnjepr und blockierte den Kanal, der 1961 bis 1971 zu Sowjetzeiten erbaut wurde und der bislang bis zu 1,8 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr in den nördlichen, steppenartig trockenen Teil der Krim führte. Und dies bis nach Kertsch. Es konnten mit diesem Wasser rund 3000 Quadratkilometer landwirtschaftliches Land bewässert werden. Eine Fläche, die etwa der des Schweizer Kantones Waadt entspricht. Die Ukraine meinte wohl, mit solch harten Maßnahmen die Bevölkerung der Krim zurückgewinnen zu können. Eine totale Fehleinschätzung. Während unseres fast dreiwöchigen Aufenthaltes auf der Krim und trotz vielen Gesprächen mit Leuten aus allen Bevölkerungsschichten und in den verschiedensten Regionen, haben wir den Mann oder die Frau nicht gefunden, die gerne wieder zur Ukraine gehören möchten. Vermeintliche Strafmaßnahmen wie die Blockierung des elektrischen Stromes oder das Trockenlegen des Nord-Krim-Kanales haben vor allem eines bewirkt. Eine bestärkte Überzeugung, dass es richtig war, sich wieder mit Russland zu vereinigen. In diesem Textabschnitt sind zwei Fotografien des zu Sowjetzeiten erbauten Kanales abgebildet. Einmal vor dem Referendum im März 2014, voll mit Wasser, das vom Dnieper für die Nordkrim weitergeleitet wird. Auf der zweiten Fotografie ist derselbe Kanal zu sehen, allerdings ohne Wasser. Nachdem die Ukraine den Zufluss von Wasser auf die Krim mit einem neuen Damm gestoppt hat. Eine Anmerkung der Redaktion vom 9. Oktober 2022. Mittlerweile ist der Kanal wieder voller Wasser. Die Russen haben ihn aus nachvollziehbaren Gründen schon wenige Tage nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar wieder geöffnet. Endlich eine Brücke zum russischen Festland. Wenn westliche Fernsehzuschauer den Namen Kertsch schon gehört haben, dann vermutlich wegen der neuen Brücke, die Russland in Rekordzeit baute und die für den Pkw-Verkehr bis zu 3,5 Tonnen schon am 15. Mai 2018 eröffnet wurde. Seit Oktober 2018 dürfen nun auch schwere LKWs darüber fahren. Die Eröffnung der Eisenbahnbrücke, die parallel zur Straßenbrücke, jedoch offensichtlich aus Sicherheitsgründen beim 227 Meter weiten Brückenbogen technisch vollständig von der Straßenbrücke getrennt verläuft, ist für den Herbst 2019 vorgesehen. Tatsächlich gab es, etliche Kilometer weiter nördlich und auf seismisch deutlich weniger sicherem Boden, bereits früher eine Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland. Viele ihrer Pfeiler hielten aber am 20. Februar 1945 den treibenden Eisschollen nicht stand und die Brücke stürzte ein. Nur eine Woche, nachdem Josef Stalin auf der Heimreise von der Konferenz auf Jalta die Brücke noch benutzt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer wieder Projekte für eine Brücke zwischen Kertsch und dem russischen Festland, konkret zwischen Kertsch und der Halbinsel Taman. Seit 1991, der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, war die Priorität solcher Projekte aber kaum mehr gegeben, da die Ukraine an einer verkehrstechnisch engeren Anbindung der Krim an Russland wenig Interesse zeigte. Das änderte sich schlagartig im März 2014, als die Bevölkerung der Krim in einem Referendum beschlossen hatte, sich von der Ukraine zu lösen und sich wieder mit Russland zu vereinen. Die ganze Brücke ist 19 Kilometer lang, die Spannweite der weitesten Öffnung 227 Meter breit und die Durchfahrt 33 Meter hoch. Dadurch können nicht mehr beliebig große Schiffe ins Asowsche Meer einfahren. Russland wird vorgeworfen, damit die Meerenge von Kertsch nicht nur völkerrechtswidrig zu beherrschen, sondern die Durchfahrt für gewisse Schiffe auch bewusst zu verzögern, was bei den betroffenen Reedereien zu großen Mehrkosten führe. Schon kurz nach der Wiedervereinigung wurde auch mit dem Bau einer neuen Autobahn von Kertsch über Simferopol und Bachtschissaraj nach Sewastopol begonnen, die Tavrida. Bereits sind viele Streckenabschnitte einseitig befahrbar. Mit der überfälligen besseren Erschließung der Krim auch für kommerzielle Transporte soll der wirtschaftliche Aufschwung auch außerhalb der Hafenstädte intensiviert werden. Es gibt stichprobenartige Kontrollen. Wir, meine Frau und ich, überquerten die neue Brücke mit unserem Mietwagen in beiden Richtungen. Mit einer Nacht dazwischen auf der Halbinsel Taman in der russischen Region Krasnodar. Bei der Rückfahrt wurden wir bei der Auffahrt zur Brücke angehalten, zur Seite dirigiert und dann kontrolliert. Es war offensichtlich eine stichprobenartige Kontrolle, vergleichbar den Stichproben, wie sie auch an den Zollübergängen etwa zwischen Deutschland und der Schweiz vorgenommen werden. Überraschend war das für uns schon deshalb nicht, weil in der Ukraine selbst namhafte Politiker eine baldige Sprengung der Brücke durch ukrainische Milizen in Aussicht stellten. Als die drei Beamtinnen mich baten, auch die Motorhaube zu öffnen, musste ich passen. Ich hatte das bei dem Hyundai noch nie machen müssen. Aber auch die Beamtinnen wussten nicht wie. Also holten sie drinnen im Bürogebäude einen technisch versierten Mann. Dieser kam, öffnete die Motorhaube und was kam zum Vorschein? Der Motor. Wir lachten alle sechs, das Eis war gebrochen, die Beamtinnen wünschten uns eine unfallfreie Weiterfahrt und winkten uns zum Abschied. Und selbstverständlich wollte ich die Brücke auch fotografieren, mangels Hubschrauber halt von einer nahegelegenen Landzunge aus. Den Ratschlag, wo das am besten möglich sei, erhielten wir von der einheimischen Bevölkerung. Der Weg dorthin war ohne Vierradantrieb wirklich kaum zu schaffen. Aber alles verlief schließlich reibungslos. Und wie bestellt passierten in der halben Stunde, in der wir dort standen und die technische Meisterleistung bestaunten, auch mehrere große und kleine Schiffe, die enge Durchfahrt vom Asowschen Meer ins Schwarze Meer. Wenn Sie mehr über die Situation auf der Krim erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen eine 7-teilige Serie über die Krim, die Christian Müller bei Global Bridge veröffentlicht hat. Diese Serie ist an dieser Stelle verlinkt. Recherche vor Ort auf der Krim. Der Autor Christian Müller, damals im Jahr 2019 noch Mitglied der Redaktionsleitung von infosperrbot.ch, heute Herausgeber der Plattform globalbridge.ch, ist promovierter Historiker und Staatsrechtler und arbeitete über Jahrzehnte als Journalist und Redakteur und zuletzt als Medienmanager. Er besuchte die Krim zum ersten Mal im Jahr 2006 und wollte wissen, was sich seither verändert hat und wie die Situation auf der Krim für die dort lebenden Menschen heute ist. Vor Ort auf der Krim recherchiert. Um unabhängig zu sein und unabhängig informieren zu können, bestimmte Christian Müller alles selber. Den Zeitpunkt der Reise, die Reiseroute, die Aufenthaltsorte inklusive Hotels, von wem er sich informieren lassen und mit wem er reden wollte. Und er hat die ganze dreiwöchige Informationsreise aus eigener Tasche bezahlt. Das Einzige, wozu er die Unterstützung der Krim-Administration brauchte, waren der Besuch der neuen Schule für die Tataren in Simferopol, der Besuch des TV- und Radiosenders der Tataren in Simferopol und die Besichtigung der sich noch im Bau befindlichen Moschee der Tataren, auch im Inneren, ebenfalls in Simferopol. Aufgrund des aufgenommenen Kontaktes mit den Behörden wurde er, da zeitlich zufällig übereinstimmend, zum 5. Forum zum Thema russische Sprache in Jalta eingeladen. Als Dolmetscherin diente Christian Müller seine Ehefrau Anna Wetlinska, die die russische Sprache studiert hat, sie lückenlos versteht und ebenso perfekt spricht. Etliche der Gesprächspartner auf der Krim waren aber ihrerseits in der Lage, auch Englisch zu kommunizieren. Christian Müller hat auch die in dem Krim-Konflikt involvierten Länder Russland und die Ukraine seit Mitte der 1980er Jahre mehrmals besucht. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.